Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Wer geglaubt hatte, nach dem EU-Gipfel heute Nacht klarer zu sehen, was die weitere Entwicklung beim Austritt Großbritanniens aus der EU, dem sogenannten Brexit, betrifft, wurde enttäuscht. Der Termin wurde verschoben, die Unsicherheit bleibt und der Internationale Währungsfonds wird wohl weiter einen ungeregelten Brexit als Risiko für die Weltwirtschaft sehen. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem, im Kampf gegen Online-Riesen. Der Bundespräsident springt dem Einzelhandel bei und Deutschlands größte Kunstmesse, die Art Cologne, beginnt. Wir fragen, wohin steuert der Kunstmarkt? Doch zunächst zur heute beginnenden Tagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank aus Washington blickt für uns Jan Bösche voraus.
David Malpass steht bei dieser Tagung unter besonderer Beobachtung. Erst in der vergangenen Woche wurde der Kandidat von Präsident Trump zum neuen Präsidenten der Weltbank gewählt. Heute hat er seinen ersten Auftritt auf großer Bühne. Malpass hat bereits Kontinuität versprochen. Zum Beispiel will er die Klimaschutzziele der Bank weiter vorantreiben. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Bank keine neuen Kohlekraftwerke mehr finanzieren will. Kritiker bemängeln, dass die Weltbank weiterhin auch Projekte für fossile Energien fördert. Die Anteilseigner haben den Klimaschutz aber zu einem wichtigen Ziel erklärt. Malpass wurde dagegen von einer US-Regierung nominiert, die den Klimawandel anzweifelt und aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen ist. Malpass selbst galt einmal als ein Kritiker von multinationalen Organisationen wie der Weltbank. Gleichzeitig hatte er im vergangenen Jahr für die USA eine Kapitalerhöhung der Bank mitverhandelt. Wichtiges Thema bei der Tagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds ist wieder die Lage der Weltwirtschaft. Sie hat sich eingetrübt. Der IWF hat seine Prognose für dieses Jahr nach unten geschraubt. Der Grund dafür sind die anhaltenden Handelsstreitigkeiten, Probleme in Argentinien oder der Türkei, aber auch die neuen Abgasstandards in Deutschland, die zu weniger Autoverkäufen führten. Die Mahnungen des IWF, die Mitgliedsländer müssten besser kooperieren und ihre Haushalte auf Vordermann bringen. Eine Ausnahme ist wie so oft Deutschland. Hier bleibt der Rat des IWF, die Ausgaben zu erhöhen.
Und wir nehmen den Bericht von Jan Bösche zur Tagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank mit in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meine Kollegin Dorothee Holz. Frau Holz, zu den Hauptrisiken für die Weltwirtschaft zählt der IWF ja auch einen ungeordneten Brexit. Heute Nacht haben sich die EU und Großbritannien auf eine Verschiebung des Brexit-Termins geeinigt. Haben denn die Finanzmärkte darauf reagiert?
Ja, natürlich sind alle erleichtert. Von einer pragmatischen Lösung ist durchaus die Rede, aber größere Reaktionen gibt es nicht. Sogar das britische Pfund hat sich gegenüber Euro und Dollar kaum von der Stelle bewegt, denn man hat fest mit einer Verlängerung gerechnet. Der DAX ist mit kleinen Verlusten in den Tag gestartet, hat sich aber inzwischen erholt. Es geht um 0,3% hoch auf 11.944 Punkte. Der Euro unverändert bei einem Dollar 70. Die stärksten Reaktionen gibt es bei der Lufthansa-Aktie, die den DAX mit einem Plus von 3,5% anführt. Die Luftfahrtbranche wäre nämlich von einem Chaos-Brexit am frühesten und am härtesten getroffen worden.
Frau Holz, lassen Sie uns das Thema noch etwas vertiefen. Heute beginnt das Treffen der internationalen Finanzelite und der Weltwirtschaft drohen härtere Zeiten.
Ja, vor allem der Internationale Währungsfonds hat schon vor der Tagung einige Warnschüsse abgegeben. Die Weltwirtschaft sei an einem heiklen Punkt, die Schulden viel zu hoch. Und toll, Deutschland bekommt besonders schlechte Noten. Bei mir ist David Kohl vom Bankhaus Julius Bär. Herr Kohl, beginnen wir mit Deutschland. Die IWF-Experten sind bei keinem Industriestaat außer Italien so pessimistisch wie bei Deutschland. Seit Januar hat der IWF die Prognose um weitere 0,5% abgesenkt. Und das soll auch an den Dieselfahrverboten liegen. Die Schaden der Wirtschaft, glaubt der IWF. Stimmt das?
Ja, es ist natürlich ein Punkt, der dazu beiträgt. Einer ist ganz klar, den haben wir immer wieder. Wenn die Weltwirtschaft schwächelt, dann ist Deutschland stark davon betroffen. Das ist eben die Kehrseite des Exportweltmeisters. Wenn es mal nicht so läuft mit den Exporten, dann ist das ein starker Beitrag. Und dann spielt ein bisschen die zeitliche Dimension. Immer wenn Sie zum Jahresende schon schwach ins Jahr hineingehen, dann kommt man nicht so richtig voran. Und da war die große Überraschung gewesen. Und was die Dieselfahrverbote angeht, ja, man hat diesen Übergang zu saubereren Autos, würde man sagen, schlecht gemanagt. Man hat das im Prinzip den Gerichten überlassen und dann ist man schnell in Zugzwang gekommen. Die Unternehmen mussten nachziehen und dann haben wir eben diesen Durchatmer gehabt bei den Autozulassungen, bei den Produktionen, eben weil schnell neue Standards eingeführt worden mussten. Nicht von der Politik, wie wir es kennen, mit Übergangszeiten, sondern mit den Gerichten.
Ja, Bundesfinanzminister Olaf Scholz darf sich das anhören, was seine Vorgänger auch immer zu hören bekommen haben. Gebt mehr Geld aus, investiert mehr. Das stieß aber bisher immer auf taube Ohren, auch jetzt.
Na, es wird schon ein bisschen mehr Geld ausgegeben, gerade für Sozialleistungen. Da ist natürlich die Position der SPD hier in der Großen Koalition dafür verantwortlich. Also ein bisschen geht man in diese Richtung, aber natürlich nach internationalen Maßstäben viel zu langsam. Wenn man sich zum Beispiel die massiven Steuersenkungen in den USA anschaut, da ist man natürlich sehr viel stärker in diese Richtung gegangen, Fiskalpolitik expansiv zu gestalten.
Gebt mehr Geld aus, macht mehr Schulden, so die Botschaft an Deutschland. Gleichzeitig warnt man vor dem wachsenden Schuldenberg, der weltweit höher ist als vor der Finanzkrise. Wie passt das denn zusammen?
Naja, der Internationale Währungsfonds schaut halt auf die Risiken und die Weltwirtschaft ist eben nicht mehr gerade in diesem ruhigen Fahrwasser, sondern an einem heiklen Punkt angelangt. Und da sagt man, wenn Risiken sich manifestieren, wenn wirklich das Wirtschaftswachstum schwächer wird, dann braucht man eben etwas mehr Spielraum, auch auf der Fiskalseite, auf der Staatsausgabenseite. Und das bedauert der Internationale Währungsfonds. In vielen Ländern sind eben die Schulden so hoch, dass man hier sehr wenig Spielraum hat. Und da warnt er genau davor. Also das bezieht sich auf viele Länder außerhalb von Deutschland, denn hier hat man tatsächlich den fiskalpolitischen Spielraum. Die Frage bleibt dann immer, in Deutschland würde man ihn auch einsetzen, wenn es nötig wäre? Das ist dann die zweite Frage. Oder hat man hier ein grundsätzliches schlechtes Verhältnis zum Schuldenmachen und auch Schulden zu gebrauchen, um die Wirtschaft zu stabilisieren?
Die Geldpolitik, die Ultralockere, hat ja durchaus dazu beigetragen. Gerade der Internationale Währungsfonds hat die Notenbanker aufgefordert, so viel Geld wie möglich in den Kreislauf zu pumpen. Sind das jetzt die Geister, die man selbst gerufen hat?
Ja, vielleicht muss man sagen, der Internationale Währungsfonds stellt das auch so dar. Die lockere Geldpolitik ist eher das Resultat einer schwachen Inflation. Und deswegen sollte man sie weiter betreiben. Er schlägt halt andere Instrumente vor, wie man das abpuffern kann, wie man eben nicht so stark in die Kreditschöpfung reingeht. Gerade im Häuserbau zum Beispiel sind es eben diese prozyklischen Kapitalpuffer, die man hier ins Spiel gebracht hat. Das macht man in der Schweiz zum Beispiel, auch in anderen Ländern, wo die Geldpolitik eigentlich zu locker ist für den Häusermarkt. Der Häusermarkt aus dem Ruder läuft, da versucht man die Banken zurückzuhalten. Was Ähnliches für die Staaten wäre natürlich auch wünschenswert und das haben wir ja auch in Europa.
Ja, die Prognose für die Weltwirtschaft sehr trüb, nochmal zurückgenommen, und zwar auf das Niveau der Finanzkrise 2009. Ist der IWF zu pessimistisch oder zu optimistisch?
Nein, das passt schon, weil wir halt in das Jahr schwach reingestartet sind. Da wird das nicht so stark werden dieses Jahr. Das ist eine sehr realistische Prognose. Vielleicht besser sich konzentrieren auf die 2020-Prognose, wo es dann wieder aufwärts geht.
Also die Hoffnung auf bessere Zeiten bleibt. Das war David Kohl vom Bankhaus Julius Bär.
Ja, vielen Dank an Herrn Kohl, auch hier aus Köln. Und Leverkusen ist nicht weit. Die Aktie von Bayer verliert heute. Warum?
Ja, weil Bayer-Chef Werner Baumann zum ersten Mal die Übernahme von Monsanto nicht mehr schönredet, sondern von einem schweren Imageschaden für Bayer spricht. Bayer hat 2 von tausenden Prozessen wegen des Unkrautvernichters Glyphosat erstinstanzlich verloren. Davon sei das Unternehmen massiv betroffen. Man sehe es am Aktienkurs. Vor kurzem hat er noch gesagt, der Monsanto-Kauf war und ist eine gute Idee. Die neuen Erkenntnisse helfen dem Kurs natürlich nicht. Die Aktien über 1% tiefer.
BMW hat im ersten Quartal keinen Absatzeinbruch, wie die Rivalen Mercedes und Audi erlitten. Hilft das denn der Aktie?
Ein bisschen. Die Aktien ziehen um 0,5% an. Die Münchner haben tatsächlich im Gegensatz zu Daimler neue Modelle im Angebot, die für Nachfrage gesorgt haben. BMW konnte den Vorjahresstand halten und erwartet sogar eine zunehmende Dynamik.
Der Chef von SAP, Bill McDermott, hat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview gegeben. Gibt sich ziemlich optimistisch, will die Marktkapitalisierung mehr als verdoppeln. Ist das bei Ihnen auf dem Parkett auch ein Thema?
Ja, ein Thema durchaus, aber kein großer Kurstreiber. Die Ziele sind Anlegern offensichtlich etwas zu optimistisch, vor allem vor dem Hintergrund, dass sich SAP gerade von 2 Vorständen getrennt hat oder die sind gegangen, man weiß es nicht genau. Zuletzt ging der für das wichtige Cloud-Geschäft zuständige Mann. Das hat den Aktien einen heftigen Schlag versetzt und daran kann McDermott auch nichts ändern.
Noch ein ganz kurzer Blick auf den Kupferkonzern Aurubis. Da gibt es heute Kursverluste. Was ist da los?
Eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs drückt die Aktien um 4%.
Dann fehlt uns noch der Blick auf die Anleihen und natürlich der Goldpreis.
Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich um 34 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf minus 0,09%. Gold steigt um 3 Dollar auf 1.304 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt, Dorothee Holz. Und von Frankfurt gehen wir nach Berlin. Eigentlich wollte der Einzelhandel sich feiern. Ein ganzes Jahrhundert alt wurde der Handelsverband Deutschland. Doch genauso unruhig wie die Geschichte des Verbandes sind die Zeiten für die Einzelhändler. Jetzt die großen Online-Konzerne machen ihnen zu schaffen. Sie fordern Unterstützung von der Politik. Und gestern Abend bekamen sie sie unerwartet deutlich von höchster Stelle. Benjamin Dirks berichtet.
Die Geschichte des Handels in Deutschland mag noch so bewegt sein. Was deren Vertreter heute umtreibt, ist die ungewisse Zukunft der Branche. Das wurde schnell deutlich im Zeughaushof des Deutschen Historischen Museums in Berlin, in den der Handelsverband Deutschland, kurz HDE, zu seinem 100-jährigen Bestehen geladen hatte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Festredner des Jubiläums, kam schnell darauf zu sprechen, wo den Wirtschaftsvertretern der Schuh drückt.
Das Online-Geschäft wächst jährlich in zweistelligen Prozentbereich. Und während die Großen natürlich ganz vorne mit dabei sind, ringen viele kleine Betriebe und Mittelständler. Sie ringen noch mit dieser Herausforderung.
Und gerade kleine und mittlere Betriebe fühlen sich von der Politik alleingelassen. Der Einzelhandel sieht sich durch hohe Strompreise und Dieselfahrverbote bedroht. Der HDE warnt vor einer weiteren Verödung deutscher Innenstädte. Verbandspräsident Josef Sankt Johanser forderte von der Politik Unterstützung.
So fühlt sich der Mittelstand schnell abgehängt, wenn er im direkten Wettbewerb mit der ungeheuren Marktmacht globaler Online-Riesen steht.
Als Steinmeier mahnte, dass auch Online-Konzerne ihren Teil beizutragen hätten, dankten die Branchenvertreter es ihm mit Szenenapplaus, mit dem sie insgesamt eher sparsam waren.
Es bedeutet, dass auch erfolgreiche Digitalunternehmen am Gemeinwohl Interesse zeigen müssen und auch in Gestalt von Steuerleistungen ihren Beitrag dazu leisten, wie sie das mit großer Selbstverständlichkeit auch tun.
Der HDE wurde 1919 als Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels vom Berliner Unternehmer Heinrich Grünfeld gegründet, der auch erster Vorsitzender war. Er schaffte es, große Warenhäuser, kleine Läden und die ersten Versandhändler mit ihren Einzelverbänden unter einen Hut zu bringen. Das half dem jüdischen Kaufmann allerdings nicht, als 1938 die Nazis gegen ihn und sein berühmtes Berliner Warenhaus vorgingen und ihn schließlich dazu zwangen, es im Zuge der sogenannten Arisierung weit unter Wert an das Unternehmen Max Kühl zu verkaufen. Nach der Kapitulation Deutschlands wurde der HDE in Köln neu gegründet und zog nach der Wende nach Berlin. Heute verhandelt er als Arbeitgeberverband auch die Beschäftigungsbedingungen der Branche. Steinmeier forderte deshalb Einsatz für Mitarbeiter, deren Jobs durch die Digitalisierung bedroht sind.
Auch Sie als Unternehmer und Unternehmen tragen Verantwortung dafür, dass dieser Strukturwandel, den ich eben skizziert habe, dass der in den Betrieben gelingt.
Einig waren sich Bundespräsident und HDE-Präsident darin, wo die eigentlichen Konfliktlinien verlaufen. Der deutsche Einzelhandel gegen die Internet- und Versandgiganten von der anderen Seite des Atlantiks, wie es Steinmeier ausdrückte. Und gegen die helfe nur ein starkes Europa.
Schützenhilfe vom Bundespräsidenten für die deutschen Einzelhändler, Benjamin Dirks, berichtete für den Deutschlandfunk aus Berlin. Und wir bleiben beim Thema Handel, sprechen aber jetzt über den Kunstmarkt. Die größte deutsche Kunstmesse Art Cologne eröffnet heute hier in Köln. 176 Aussteller werden dieses Jahr dabei sein. Bei mir ist jetzt im Studio Stefan Koldehoff, der Kultur- und Kunstkritiker des Deutschlandfunks. Herr Koldehoff, Art Cologne, was für Preise werden da aufgerufen?
Das reicht von einem Euro für Postkarten von Klaus Stelk, die er da an seinem Stand verkauft und auf Wunsch auch gerne selbst signiert, und endet dieses Jahr bei 3,8 Millionen Euro für ein großes Gemälde des Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner, Tänzerin am Klavier. Da brauchen sie allerdings dann auch ein bisschen mehr Platz an der Wand für.
Ich schau mal, wie das hinkommt. In Zeiten niedriger Zinsen haben es Anleger ja immer schwerer, ihr Geld zu investieren. Manch einer geht am liebsten in Sachwerte, vorzugsweise in Immobilien. Aber auch Oldtimer Schiffe, Wein sind Renditeobjekte. Wie sehr profitiert der Kunstmarkt von diesem Anlagenotstand?
Schon enorm, denn da sind grosso modo tatsächlich die Preise stabil geblieben. Es gab immer mal kleine Abschwünge in den 90ern beispielsweise, als in Japan viele Unternehmen pleite gegangen sind, die in Kunst investiert hatten zuvor und zu Dumpingpreisen ihre Werke wieder auf den Markt geben mussten. Aber im Großen und Ganzen gibt es einen regelrechten Boom im Moment. Das liegt daran, dass in verschiedenen Emiraten Museen fast im Jahresrhythmus neu eröffnet werden. Die müssen mit prestigeträchtigen Werken gefüllt werden. Und natürlich haben auch Anleger erkannt, dass da stabile Werte entstanden sind. Denn Kunstmarkt ist ja letztlich sowas wie die reinste Form von Marktwirtschaft. Sie brauchen einen Anbieter und einen Nachfrager, der etwas unbedingt haben will. Dann ist im Moment jeder Preis möglich.
Man hat ja so ein Bild des Kunstsammlers im Kopf, also kundige Menschen, langem Atem haben die meistens für die Entwicklung auch von Künstlern. Wie muss ich mir die Käufer heute vorstellen? Sind da auch Vermögende dabei, die einfach so ihr Portfolio auch noch mit Kunst auffüllen wollen?
Es gibt solche und es gibt solche, gerade hier im Rheinland. Und deswegen ist die Art Cologne auch nach wie vor, obwohl Bonn lange schon nicht mehr Hauptstadt ist und ein Schwerpunkt sich nach Berlin verlagert hat, gerade was junge Galerien angehen, die größte und erfolgreichste Messe, weil es hier eben Sammler gibt, die mit sehr, sehr langem Atem sammeln und die auch sehr bewusst sich von ihren Werken nicht im nächsten oder übernächsten Jahr schon wieder trennen. Es gibt aber natürlich neben diesen Sammlern aus Leidenschaft auch die aus Anlagekalkül. Viele von denen haben inzwischen Berater. Da ist eine ganz neue Marktbranche entstanden, die also rumgehen und gucken, was ist verfügbar, was würde wozu passen. Also es gibt beides, das hält sich in etwa die Waage.
Wenn man so auf die Preishitlisten der Auktionshäuser schaut, dann ist da viel moderne Kunst dabei. Ist die denn besonders gefragt?
Ja, das ist aus verschiedenen Gründen so. Erstens gibt es da einen wahnsinnigen Nachschub im Moment. Die Galerien sind natürlich bemüht, in jedem Frühjahr eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, neue Stars zu präsentieren. Und ein Sammler, der hip sein möchte, der da mithalten möchte, der bei jeder Party dann auch neue Bilder an der Wand haben möchte, der kann sich das natürlich eher leisten. Der andere Grund ist, dass natürlich die großen Namen der klassischen Moderne, also wenn Sie einen Monet oder einen Van Gogh oder selbst inzwischen einen Gerhard Richter an der Wand haben möchten, die sind dann nur im ein- bis zweistelligen Millionenbereich verfügbar und die wirklich guten Werke gar nicht mehr, weil die sich längst Museen gesichert haben oder eben die Sammler, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sich so schnell davon nicht wieder werden trennen wollen.
Traditionell so die wichtigsten Kunstmarktländer sind ja eigentlich Großbritannien und die USA. China ist inzwischen wirtschaftlich ja auch eine Großmacht, auch im Kunstmarkt?
Auch im Kunstmarkt. Es gibt eine eigene Auktionsszene dort, aber chinesische Sammler und da eben auch stark Unternehmer aus Prestigegründen sind auch in Europa und Amerika aktiv. Erst kürzlich ist ein später Van Gogh für 80 Millionen nach China verkauft worden.
Die Art Cologne ist ja eine Kunstmesse, auf der jeder kaufen kann. Welche Rolle spielen denn solche Messen überhaupt im Kunstmarkt? Wird der nicht von den großen Auktionshäusern Christie's, Sotheby's dominiert?
Schon. Und das nicht nur in den öffentlichen Auktionen, die wir mitbekommen, sondern auch in den sogenannten Private Sales, die unterm Tisch sozusagen stattfinden. Nein, die Messen sind sowas wie ein großes Schaufenster, dienen der Imagepflege, werden von den Messen selbst auch entsprechend subventioniert. Die großen Galerien kriegen kostenlose Stände und es gibt dann immer auch exklusive Rahmenprogramme für die großen Sammler.
Wenn ich auf die Art Cologne gehen möchte. Bis Sonntag ist das ja noch möglich. Gibt es da auch Kunst sozusagen für den Normalverdiener? Also gesetzt den Fall, ich kaufe was, kann es mir dann auch passieren, dass das Objekt dann auch deutlich später unter dem Wert liegt, zu dem ich es gekauft habe?
Das kann passieren. Wenn Sie allerdings beispielsweise für 300 oder 400 Euro ein kleines Beuys-Objekt, ein signiertes, kaufen, dann können Sie da ziemlich sicher sein, dass das seinen Wert behält. Kaufen sollten Sie aber nur aus Lust, nicht aus Investment.
Die Art Cologne, die größte deutsche Kunstmesse, beginnt heute. Ich konnte sprechen mit meinem Kollegen Stefan Koldehoff aus unserer Kulturredaktion. Haben Sie vielen Dank. Und wir haben in der Schalte zum Börsenstudio in Frankfurt schon über die Reaktion der Finanzmärkte auf diese Brexit-Nacht heute gesprochen. Die britische Wirtschaft hat mit Erleichterung auf den erneuten Aufschub des Brexit reagiert. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Laut Industrieverband CBI wurde so eine drohende Wirtschaftskrise vorerst abgewendet. Die politischen Anführer sollten die Zeit aber gut nutzen. CBI-Präsident John Allen wies zudem darauf hin, dass Unternehmen weiter Milliarden ausgeben würden, um sich auf den Brexit vorzubereiten, etwa für Lagerkosten.
People have spent huge sums of money. We're talking about billions of pounds preparing for no deal. I think business will be delighted that there isn't going to be no deal, but those costs, a lot of them are going to continue. People have built up stocks. Because this isn't a definitive extension until October the 31st, it's a kind of other things could happen in between. I don't think anyone's going to unwind their preparations. So I think the cost of holding all of that additional inventory is going to continue.
Großbritannien und die EU hatten sich vergangene Nacht auf eine bis zu 6-monatige Verschiebung des Austrittsdatums geeinigt. Neuer Termin ist der 31. Oktober. Großbritannien kann aber auch früher austreten oder den Brexit rückgängig machen. Die Welthandelsorganisation hat den Weg für einen Antrag der EU auf Strafzölle gegen die USA freigemacht. Der Streitschlichtungsausschuss der WTO bestätigte ein Urteil in diesem Fall von Ende März. Jetzt kann die EU Vergeltungsmaßnahmen beantragen. Ein Schlichter legt die Höhe fest. Anlass sind Subventionen für den Flugzeugbauer Boeing. Ein ähnliches Verfahren haben die USA gegen die EU angestrengt. Dabei geht es um Subventionen für Airbus. Wegen derer hatte Donald Trump in dieser Woche Vergeltungszölle der USA in Höhe von 11 Milliarden Dollar angedroht. Genau solche Spannungen im transatlantischen Handel verursachen große Unsicherheit bei deutschen Unternehmen mit Standorten in den USA. Das zeigt eine Umfrage der US-Handelskammer in Deutschland, MCHEM. Demnach bewerten nur noch rund 58% dieser Unternehmen die USA als guten oder sehr guten Standort. Vor einem Jahr waren es noch 67%.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hahn und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Kommentiert werden vor allem die Taxifahrerproteste gegen die von Verkehrsminister Scheuer geplante Öffnung des Marktes für Fahrdienste wie Uber oder Lyft.
Für die Verbraucher sei mehr Konkurrenz ja gut, notiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie dürfen auf besseren Service und günstigere Preise hoffen. Scheuer darf allerdings auch nicht über das Ziel hinausschießen. Ein Fehler wäre es, wenn er neuen Dienstleistern alle Rechte einräumt, die auch Taxis haben, sie aber nicht gleichermaßen in die Pflicht nimmt. Anders formuliert, es geht nicht an, dass Uber und Co. in den Innenstädten Rosinenpickerei betreiben, während Taxis jede Bestellung annehmen müssen, Tag und Nacht bereitstehen und einer Tarifpflicht unterliegen. Die Frankfurter Rundschau findet die Proteste der Taxibranche nur zu verständlich. An dem Fall zeigt sich exemplarisch, welche Herausforderungen die Digitalisierung schafft. Es geht einerseits darum, bestehende Arbeits- und Sozialstandards zu erhalten, andererseits darf der technische Fortschritt nicht ausgesperrt werden. Intelligent programmierte Algorithmen können dafür sorgen, dass weniger unnötige Fahrten gemacht werden. An manchen Stellen muss sich das Fahrdienstgewerbe verändern. Die Politik muss aber sicherstellen, dass das nicht zur Ausbeutung führt. Die Süddeutsche Zeitung denkt auch an den Umweltschutz. Anbieter wie Uber oder Lyft behaupten zwar, sie machten den Besitz eines eigenen Autos für viele Menschen überflüssig, in Wahrheit aber lassen sie, wie eine Studie zeigt, den innerstädtischen Verkehr kräftig anschwellen. Rund 60% der Befragten gaben an, sie hätten Bus, Bahn oder Fahrrad genutzt, gäbe es Uber nicht. Offenkundig können die Fahrdienstleister auch zur Bedrohung werden für ökologisch vernünftige Nahverkehrskonzepte deutscher Städte. Der Wechsel an der Spitze des Airbus-Konzerns ist für die in Oldenburg erscheinende Nordwest-Zeitung Anlass, die Arbeit des bisherigen Vorstandschefs Tom Enders zu würdigen. Dass mit Enders auch das Aus für den Riesenflieger A380 verbunden wird, schmälert seine großen Verdienste nicht. Es war eine Entscheidung, die der Markt vorgegeben hat. Die äußerst erfolgreichen Kurz- und Mittelstreckenjets der A320-Familie kompensieren das. Airbus steht auf Augenhöhe mit dem Konkurrenten Boeing, kann ihn wegen der 737-Krise überholen. Enders Nachfolger Faury hat es in der Hand. Er kann das europäische Erfolgsmodell zum Weltmarktführer machen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau. Sie ist auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr und dann mit meiner Kollegin Silke Hane am Mikrofon. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg. Sie stellt die Frage: Information oder Werbung? Bundeswehr-Jugendoffiziere in Berliner Schulen.